Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Bevor wir zur Predigt kommen, wollen wir heute ausnahmsweise einmal zwei Abschnitte lesen. Ich lese zunächst den Predigttext, der im ersten Petrusbrief zu finden ist. Keine wahre Überraschung. 1. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 18 bis 25 ist heute der Abschnitt, den wir betrachten. Aber wir lesen bis Kapitel 3, Vers 7. Und danach möchte ich uns noch einen zweiten Abschnitt vorlesen, nämlich das ganze Kapitel Jesaja 53. Zunächst aber im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ab Vers 18. Ihr Hausknechte, seid in aller Furcht eurem Herrn untertan. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Wenn sie euren in Furcht keuchen Wandel sehen, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Soweit der erste Abschnitt aus der Heiligen Schrift. Lasst uns nun einige Seiten zurückschlagen in der Schlachterbibel zu Seite 769 und aus Jesaja 53 lesen. Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Weil bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Bei dem Herr gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Liebe Gemeinde, vielleicht nach langer Pause in der Fortsetzung zu dem Petrusbrief ist es uns nicht ganz leicht, in dieses Kapitel wieder einzusteigen. Aber in der heutigen Passage haben wir, glaube ich, den Vorteil, dass die Aussage doch sehr gut herauszunehmen ist aus diesem Kapitel und sehr eigenständig ist. Wir haben heute im Gottesdienst auch relativ lange Abschnitte in der ersten Lesung oder dann auch jetzt in der zweiten Lesung vor der Predigt gehört. Die wichtigste Aussage, die wir hier in der Passage im ersten Petrusbrief finden, die wir heute betrachten, ist meiner Meinung nach eigentlich gar nicht im ersten Petrusbrief zu finden, sondern in Jesaja 53. Wenn wir dies einmal bedenken, dann können wir sehen, dass Petrus ab Vers 21 bis Vers 25 in unserer Passage hier im ersten Petrusbrief im Grunde in seinen Gedanken in Jesaja 53 verweilt. Und in dieser prophetischen Aussage auf Jesus hin sich befindet. Und dann eben all das, was dort in Jesaja 53 gesagt ist, fein auf den Christus anwendet, der gekommen ist. Petrus ist davon beherrscht, dass Christus in allem unser Vorbild ist. Vor allem aber davon, dass er im Leiden unser Vorbild ist. Er sagt dies mehrmals ausdrücklich, zum Beispiel in Vers 21. Er redet davon, dass wir in die Fußstapfen hineintreten müssen. Und er meint damit die Fußstapfen des Leides, durch die Christus ging. Christus ist deshalb der Christus, weil er als Opferlamm einen schrecklichen Tod erlitt. Und dennoch blieb er dabei ruhig und schwieg, als er beleidigt wurde. In manch einer Übersetzung steht statt dem Wort beleidigt auch geschmäht, was von der Bedeutung her das Gleiche ist. Eine Schmähung ist im Grunde eine Beleidigung. Als Jesus leiden musste, da kam er nicht auf die Idee, den anderen Leid zuzufügen. Er drohte noch nicht einmal jemandem. Was hätte Jesus nicht alles tun können? Unterschätzen wir das bitte nicht. Hätte er nicht einfach so irgendwelche bösen Geister rufen können? Er hätte sich aussuchen können, ob er einen Tsunami, eine Regenflut, ein Erdbeben, eine Horde Heuschrecken oder was auch immer als Gerichtsurteil über dieses Volk kommen ließe. Alle Dinge der Welt standen ihm zur Verfügung. Gott hatte schon so oft bewiesen, dass er diese Dinge auch gebraucht. Es ist durchaus nicht so, dass Gott immer zu jeder Zeit darauf verzichtet, irgendwelche strafenden Urteile an den Menschen auszuüben. Er hat schon so oft bewiesen, dass er dies gebraucht, um seinen Plan zu verwirklichen. Aber Christus, er wendete keine dieser Möglichkeiten an. Er blieb ruhig und ließ es mit sich geschehen. Demütig beugte er sich unter den Plan von Gott, seinem Vater. Und Petrus hofft, dass auch wir Christen uns demütig unter den Plan Gottes stellen sollen. Insbesondere dann, wenn wir ungerecht leiden müssen. Christus ist für Petrus genau deshalb ein Vorbild, weil er keine Sünde begangen hat. Weil er ungerecht behandelt wurde. Im Grunde geht es ja gar nicht mehr ungerechter. Der heiligste Mensch, der jemals auf der Erde war und keine Sünde beging, wurde dennoch von den anderen Menschen angegriffen und auf die schlimmste, schändlichste, schrecklichste Art und Weise hingerichtet. Wir Menschen müssen manchmal in unserem Leben für unsere Dummheit leiden. Manchmal leiden wir auch, weil wir gesündigt haben. Aber manchmal, da leiden wir auch völlig zu Unrecht. Wenn wir in diese Passage schauen, mit einer ganz kleinen Nebenbemerkung, redet Petrus hier ganz offen davon, dass die Knechte, dass die Hausknechte sündigen. Das ist für ihn völlig ausgeschlossen. Dass Jesus etwa dort am Kreuz mit seinem Tod die Sünde ganz ausradiert hat. Oder dass jeder Heilige nicht mehr sündigt. Oder es gar irgendwann erreichen könnte, nicht mehr zu sündigen. Das setzt er völlig selbstverständlich voraus. Menschen sündigen. Manchmal zu Recht. Denn wenn wir gesündigt haben, werden wir gerecht bestraft. Wir sündigen dann nicht zu Recht, sondern wir werden zu Recht bestraft. Manchmal aber leiden wir auch völlig zu Unrecht. Das, was hier mit Hausknechten, mit Sklaven oder mit Dienern übersetzt ist, das können wir leicht auf die Angestellten dieser Zeit und wenn wir wollen, gerne auch auf uns alle übertragen. Vermutlich war es damals auch so, dass es gute und schlechte Vorgesetzte gab. Ja, das wird sogar ausdrücklich erwähnt. Und vermutlich drang Petrus einiges Leid zu Ohren, wie manche seiner Geschwister schlimm behandelt wurden von ihren Herren. Und wir hatten es die letzten Male ja gehört, ich glaube, es war in der Bekenntnisbesprechung, dass dieses Verhältnis zu den Vorgesetzten, dass die Verhältnisse eines Sklaven und dann auch in der Predigt von Jörg Werenberg eben eine wirkliche, völlige Unterordnung war. Der Sklave der damaligen Zeit hatte keinerlei Rechte. Er konnte nicht gegen seinen Vorgesetzten, gegen seinen Herrn sich aufbegehren. Er konnte keine Ansprüche stellen, es sei denn, er hatte einen guten Herrn. Manche behandelten ihre Sklaven so gut, dass ihnen doch eben einige Freiheiten zustanden. Aber vermutlich bewegte Petrus hier eher, dass es viele gab, die ihre Sklaven schlecht behandelten. Und vielleicht bewegt es uns heute manchmal auch, dass wir Menschen kennen, die ungerecht schlechte Behandlung erfahren. Sein Trost, Petrus' Trost hier lautet aber nicht, halte aus um deiner selbst willen, sondern wenn Christus auch leiden musste, dann kannst du es auch halten. Wenn du zu Unrecht leidest, dann hat Gott einen Plan für dich, so wie er für Christus einen Plan hatte. Ja, es ist sogar besser, zu Unrecht zu leiden, als wenn es gerecht ist, dass wir bestraft werden. Schauen wir einmal hier in Vers 19. Ich kann uns gerne diesen Moment Zeit nehmen und ihn noch einmal lesen. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Die Gnade Gottes ist tatsächlich im Leid mehr sichtbar denn je. Und im ungerechten Leid ganz besonders. Es mag uns befremden im ersten Moment, wenn wir lesen, dass ein Mensch, der ungerechtfertigt leidet, die Gnade Gottes spürt. Wie tief ist diese Erkenntnis, dass wir gerade im Leid doch in besonderer Art und Weise merken, wie die Gnade Gottes in unserem Leben wirkt. Die Gnade Gottes wird im Leid sichtbarer als in allen anderen Situationen. Ich möchte noch eine kleine Beobachtung an dieser Stelle anschließen. Wenn man diese Passage einmal, und ich denke inhaltlich, sollten wir hier Kapitel 2, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 19 in einem Stück lesen und sehen. Denn in dieser Passage geht es im Grunde darum, dass die Menschen leiden, dass Christus unser Vorbild ist. Und es gibt etliche Anwendungen davon für unser praktisches Leben. Und wenn wir jetzt hier unsere Passage lesen, dann hat man eigentlich das Gefühl, dass die ersten beiden Verse, also die Verse 18 bis 20, besser vielleicht hinter den Erklärungen vom Vorbildcharakter von Christus stehen sollten. Also wenn wir ein Kapitel lesen, das anfängt mit einer Aussage, die an Hausknechte gerichtet ist. Ihr Hausknechte seid in aller Furcht und so weiter. Dann wissen wir zunächst einmal ja gar nicht, was das Thema hier ist. Erst einige Verse später wird uns dieser Gedanke aufgeschlossen. Und es ist klar, dass dieser Hinweis auf die Hausknechte eine Auslegung und eine Anwendung dessen ist, dass Christus ein Vorbild im Leiden ist. Und dass das die Grundlage für ihr Verhalten ist. Wenn wir aber die gesamte Passage sehen, und deshalb haben wir heute bis Kapitel 3, Vers 7 auch den Text weitergelesen, geht es sofort weiter in dem gleichen Gedanken. Petrus schließt hier an und sagt, gleicherweise sollen auch. Jetzt kommt die nächste praktische Anwendung. Und es überrascht uns dann auch nicht, dass im Kapitel 3 der Abschluss wiederum genau auf den Vorbildcharakter von Christus zeigt. Alle Anwendungen, die er uns hier zeigt, sind untermauert. Sie stehen auf der Basis, dass Christus unser Vorbild ist. Und dann macht es vielleicht doch wieder Sinn, dass die wichtigste Passage genau in die Mitte von zwei Anwendungen gestellt ist. In Vers 3, da lesen wir ja die Anwendung auf das Verhalten der Frauen und im Übrigen auch auf das Verhalten der Männer. Zum einen der Männer, die auf die Predigt nicht reagiert haben, die aber mit Frauen zusammenleben, die zum Glauben gekommen sind. Auch das ist eine praktische Situation. Man darf dabei nicht an eine Situation denken, dass eine ungläubige Frau oder eine gläubige Frau einen ungläubigen Mann geheiratet hat. Das war nicht der Blick, den Petrus hier hatte. Er dachte eher daran, dass die Verkündigung hier in einer Familie beim Mann abschmettert, aber bei der Frau Frucht findet und die Frau zum Glauben kommt. Und jetzt ist die Frage, wie leben die beiden denn zusammen? Und der wendet dieses Beispiel von Christus an auf die Frauen, die sich ihrem Mann gegenüber demütig verhalten soll, leiden soll, wenn es auch manchmal ungerecht ist. Ganz praktisch. Und am Ende sagt er in dieser Passage auch noch, ihr Männer sollt, und dann sagt er nicht, wie die Männer sich verhalten sollen, sondern gleichermaßen. Und dann haben wir die nächste Anwendung dieses Beispiels. Einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß und so weiter umgehen. In der gleichen Weise sollen auch Männer sich verhalten. Mit dem wunderbaren Abschluss dann in Vers 7, dass Mann und Frau ja gemeinsam Erben der Gnade sind. Und ich bin so frei, diese Aussage einmal für diesen ganzen Abschnitt auszulegen. Das gilt auch für Hausknechte, für Vorgesetzte und Sklaven. Auch die sind gemeinsam in Christus eins. Folgen wir den Aussagen von Galater 3, Vers 28 zum Beispiel. Gibt es da keinen Unterschied in Christus? Und trotzdem gibt es einen Unterschied in unserem Stand. Als Vorgesetzte und als Angestellte, als Sklaven, als Mann und als Frau. Auch wenn wir alle in Christus eins sind. In dieser Passage geht es aber vor allem darum, dass wir aus dem stummen Leiden von Christus lernen, dass auch wir in unserem Leben leiden müssen. Dass wir leiden müssen, weil Christus auch litt. Kommen wir noch einmal auf dieses Vorbild, das wir in Jesaja 53 sehen, zurück. Und erinnern wir uns an den Text, den wir heute aus dem Johannesevangelium gelesen haben. In Johannes 15. Ich möchte uns zwei Verse noch einmal daraus aufgreifen. Johannes Kapitel 15, Verse 18 bis 20. Wer mag, kann auch gerne mit aufschlagen. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Wenn ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt herauserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnig Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnig Acht haben. Verwechseln wir hier nicht den Knecht, denn Jesus hier redet hier über sich und über die Jünger. Das ist nicht der gleiche Knecht, von dem wir hier reden im ersten Petrusbrief. Aber der Punkt liegt auf einer anderen Aussage, dass Jesus der Vorangänger, das Vorbild war für diesen Hass. Das haben wir ja bereits erläutert. Aber eins sagt er uns hier. Er gibt uns sogar einen Grund an, warum das so ist. Und der Grund ist nicht, dass es besonders vorteilhaft ist, dass es besser ist, dass es so ist, sondern es liegt schlicht und einfach daran, dass Gott uns aus der Welt heraus erwählt hat. Das ist der Grund, warum wir in der gleichen Weise leiden müssen wie er. Der Grund dafür ist seine Erwählung. Der Hass der Welt hat tatsächlich etwas mit der Erwählung zu tun und ist eine Folge der Erwählung. Die Welt hasst den Christen deshalb, weil sie Gott für seine Erwählung hassen. Sie können es kaum verkraften, dass zum einen einer aus ihrem Einflussbereich verschwunden ist, den sie so gern unter sich hätten und in ihrer Welt doch lieben würden. Das Angebot ihrer Liebe ist groß, so wie es Vers 18 hier heißt. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Wenn ihr dabei seid, dann mag euch die Welt. Und es ist kaum zu verkraften und kaum zu verstehen, wenn einer aus dem Einflussbereich der Welt verschwunden ist. Stellen wir uns das einmal ganz praktisch vor. Wenn ein Vorgesetzter mitbekommt, dass ein Mitarbeiter gläubig ist oder dass er vielleicht gar dies und das nicht tut, weil er glaubt, vielleicht verstärkt es die Abneigung noch. Vielleicht schießt er sich gerade dann auf diesen Mitarbeiter ein. Und wenn der dann noch bekennt, dass sein eigentlicher Herr im Himmel ist und nicht auf der Erde, dass sein Bürgerrecht nicht in Deutschland, sondern im Himmel ist. Was soll ein Chef dann tun? Alleine die Logik zeigt schon, dass es nahe liegt, den Mitarbeiter kritisch zu sehen, ihn besonders zu beobachten, vielleicht zu piesacken, ihn besonders herauszufordern und so weiter und so fort. Aber bitte folgen wir nicht nur dem Pfad der Logik. Denn das ist nicht der Grund, warum manche Christen angegriffen werden. Sondern der Grund liegt darin, dass die Welt die Christen aus geistlichen Gründen hasst. Sie hasst sie, weil Gott sie erwählt hat und die anderen eben nicht. Im Grunde hasst sie damit Gott, der für sie völlig unverständlich den einen erwählt und den anderen nicht. Gehen wir zurück zum Petrusbrief. Denn Petrus setzt dies quasi voraus, macht aber den Angestellten klar, dass sie ihren Chefs dennoch gehorchen sollen, unabhängig davon, wie gut sie sind. Demütig sollen auch wir Angestellte, ich kann mich hier gut mit einschließen, auch die falschen Dinge und die ungerechte Behandlung ertragen. Und sofort fällt mir auch wieder ein, dass wir ja nur Fremdlinge hier sind. Unser Blick ist und bleibt auf unsere Heimat im Himmel gerichtet. Wir wissen, dass unsere Unterordnung natürlich auch seine Grenzen hat. Gehorsam hört da auf, wo er im direkten Konflikt zu dem Gehorsam zu Gott steht. So wie wir es in Apostelgeschichte 5 Vers 29 lesen. Wir müssen und wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber hier ist die demütige geistliche Unterordnung gemeint. Petrus zeigt uns nicht diese Grenze auf und sagt ganz am Ende, kann es sein, dass du dich entscheiden musst, ob du Gott gehorchen willst oder deinem Vorgesetzten. Sondern er zeigt uns hier auf, dass wir demütig unter unseren Vorgesetzten stehen müssen. Dass wir Leid ertragen müssen und dass ungerechtes Leid uns kein Recht gibt, zurückzuschlagen. Weil Christus auch nicht zurückgeschlagen wird. Die Anwendung hier von Jesaja 53, die beinhaltet sogar noch eine kleine Besonderheit. Denn das für Israel wohlbekannte Bild des Hirten und des Hüters, das wird hier auf den leidenden Christus angewendet. Christus erscheint uns hier nicht nur als das Opferlamm, sondern auch als der Hirte, als der Hüter seiner Schafe. Wenn wir in dieser Passage weiterlesen, werden wir sogar diesen kleinen Ausblick in den Himmel tun dürfen, wo wir ihn zur Rechten Gottes sitzen sehen, wo er regiert und herrscht. In Vers 22 heißt es, dass Christus im Himmel zur Rechten Gottes sitzt und regiert. Er hat Macht über Himmel und Erde. Über Engel und Könige. Dieses Bild passt wahrlich für einen Hüter und Hirten, der auf seine Schafe aufpasst. Die sicher manches erdulden müssen, seitdem er im Himmel regiert. Sie sind aber an seiner Stelle auf der Erde, an seiner Stadt auf der Erde und stehen mitten im Kampffeld. Und betrachten wir zum Schluss noch eine ganz besondere Kennzeichnung, die hier Petrus in seinen Auslegungen anspricht. Für ihn ganz zentral ist, dass Jesus für uns starb. Er hat für uns unsere Sünden bezahlt. Einerseits ist das logisch, denn er hatte ja keine eigene Sünde, aber andererseits auch beachtlich, denn er tat es aus freien Stücken. Nur er selbst wusste, warum er sich das antat. Ein Mensch ist so verblendet, dass er es gar nicht sehen kann. In der Art und Weise kann ein Mensch gar nicht denken. Schon in Jesaja 53, Vers 5 heißt es, er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, uns zum Frieden, lag auf ihm. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist fast unmöglich, die Fülle und die Klarheit dieser Aussagen in irgendeiner Weise zu kommentieren. Alles, was Christus tat, galt uns. Er wusste es und er tat es dennoch. Wenn wir Unheil auf uns zukommen sehen, dann möchten wir instinktiv gerne wegrennen. Wenn wir unser eigenes Unheil sehen, dann suchen wir Ausreden. Ich meine unser eigenes Unheil, das wir selbst verursacht haben. Dann suchen wir gerne Ausreden. Jesus hat aber keine Ausreden und lief ruhig den Pfad des Todes, um unsere Bindung an die Sünde zu lösen. Erst durch das Opfer Christi wird diese Bindung an die Sünde beendet. Wir selbst sind damit der Herrschaft der Sünde gestorben und davon gelöst. Jesus hat am Kreuz, ich hatte es bereits erwähnt, nicht die Sünde ausgerottet. Er hat auch nicht Christen von der Sünde befreit, sondern er hat die Herrschaft der Sünde beendet. Ich meine, es ist schon erstaunlich. Es hätte wirklich so sein können, dass er dort die Sünde beendet. Ein für alle Mal für Sünde bezahlt ist und danach keine Sünde mehr auf der Welt vorkommen kann. Ganz anders hat er es aber gewirkt. Die Menschen sündigen weiterhin, aber die Herrschaft der Sünde ist gebrochen. Die Bindung an den Satan ist gelöst. Die Sünde darf nicht mehr regieren. Niemand, es ist ja schon erstaunlich, sehen wir das mal mit ganz modernen Gedanken, wie wenig Werbung der christliche Glaube für sich selbst macht. Wenn wir diese Passage einmal nehmen und irgendjemandem aufzeigen, der sich gerne mit dem christlichen Glauben beschäftigen müsste, dann ist das doch die größte Anti-Werbung, die man irgendjemandem machen kann. Zu sagen, wenn du heute Christ wirst, wenn du heute glaubst, dann kann ich dir eins garantieren, nämlich, dass du leiden wirst. Und weißt du was? Wenn du ungerecht leiden musst, ohne dass du selbst verursacht hast, dann ist die Gnade Gottes groß in dir und wirkt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist die größte Anti-Werbung der Welt. Nicht geeignet dafür, in die Welt zu rufen und zu hoffen, dass einer sagt, ja, genau danach habe ich mich gesehnt. Nein, das ist das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Und dennoch, lesen wir 2. Timotheus 3, Vers 12, dieser kurze, knappe Satz, knallhart, sagt er, und alle, die gottselig leben wollen in Christus, müssen Verfolgung leiden. Es ist jetzt nicht der Auftrag des Predigers, doch etwas sanft diese Nachricht rüberzubringen. Es tut mir leid, das kann ich nicht. Denn wir erfahren ja, dass es eine Gnade ist, zu leiden, wie Petrus es in unserem Text erwähnt. Oder auch wie Paulus es sagt, wenn er in Philipper 1 über den Glauben redet und das, was Christus für uns getan hat. Er sagt, denn euch wurde in Bezug auf Christus die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, und was kommt dann? Sondern besonders heilig zu sein und besser und zu wachsen und ein gutes Leben zu haben, viel Erfolg zu haben. Nein, denn uns wurde in Bezug auf Christus die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Punkt. Ja, wie will man denn da mit dem Glauben Werbung machen? Gut ist, dass man das auch nicht machen soll und muss. Alleine der Heilige Geist kann Menschen überführen. Wenn jemand die Kraft des Gesetzes versteht, wie das Gesetz gegen einen selbst steht. Und wenn Gott ihm Glauben schenkt, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er ihm auch im Leiden ein Hirte und ein Hüter ist. Im Zentrum steht aber dass Christus die Sünden der Erwählten am Kreuz auf Golgatha getragen hat und für unsere Sünden bezahlt hat. Amen.